diesen Kanadier. Wir müssen einen Flugzeugabsturz in Indien vermelden. Die Boeing-Maschine war auf dem Weg nach Europa, nach London. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
Bei dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien hat es nach Angaben der Behörden wohl keine Überlebenden gegeben. An Bord der Maschine waren 242 Menschen. Auch am Boden hat es Tote gegeben. Wie viele ist noch unklar. Die Boeing 787 war auf dem Weg von Ahmedabad nach London. Dort drückten Politiker ihr Mitgefühl aus. London-Korrespondentin Franziska Hoppen.
Die Szenen nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad seien verheerend, twitterte Premierminister Keir Starmer. Seine Gedanken seien bei den Passagieren und ihren Familien. Er werde laufend über die Situation informiert. König Charles III. Und seine Frau Camilla teilten in einem Statement mit, ihre besonderen Gebete und ihr tiefstes Mitgefühl gelte den Familien und Freunden all derer, die von diesem tragischen Vorfall in so vielen Ländern betroffen seien. In der Fragestunde im Londoner Parlament äußerte sich auch der britische Außenminister. Sein Ministerium habe in London und in Delhi Krisenteams eingerichtet, um Unterstützung leisten zu können.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setze damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran kündigte den Bau einer weiteren Nuklearanlage an. Damit reagiert die iranische Führung auf den Druck des Westens, endlich sein gesamtes Atomprogramm gegenüber internationalen Inspektoren offenzulegen. Am Vormittag hat die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition sagte die CDU-Politikerin, es gehe darum, durch digitale Steuerung mit Echtzeitdaten auf Staus zu reagieren, bevor sie entstehen. Mit Blick auf die marode Infrastruktur verwies Bonde auf den Masterplan Brücken, der im Sommer in Kraft treten soll und mit dem schneller neu gebaut oder saniert werden könne. In den nächsten 10 Jahren betreffe das 120 Brücken. Die Opposition hat die Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition zuvor kritisiert. Von den Grünen etwa hieß es, vor allem die CDU denke dabei ausschließlich an Autofahrer. Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Wie der Corona-Impfstoffhersteller mitteilte, sei beabsichtigt, alle Anteile an CureVac zu erwerben. Aus Mainz Sabine Geipel.
Im Rennen um den Corona-Impfstoff waren die beiden mRNA-Spezialisten Konkurrenten. Nach der Pandemie stritten sie sich um Patente. Nun will BioNTech den Wettbewerber aus Tübingen schlucken. Einer Pressemitteilung zufolge sind sich beide Unternehmen dabei handelseinig. Vorstände und Aufsichtsräte hätten die Transaktion einstimmig genehmigt. Jede CureVac-Aktie soll demnach in BioNTech-Aktienhinterlegungsscheine an der Nasdaq umgetauscht werden. Preis je CureVac-Aktie rund 5,5 US-Dollar. Der Deal hätte damit aktuell ein Volumen von umgerechnet 1,08 Milliarden Euro. CureVac würde damit zu einer 100%igen Tochtergesellschaft von BioNTech. Von einer Investition in die Zukunft der Krebsmedizin spricht BioNTech-Gründer und Firmenchef Ugo Şahin.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, bis zum Abend sonnig und trocken, aktuell in Berlin Buch 22 Grad und in Kreuzberg 24, in Grünow 20 und in Forst 24 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken, 23 bis 27 Grad. Am Sonnabend meist ungestörter Sonnenschein, kaum Wolken und trocken, dazu sommerlich warm bis heiß. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und Sabine Dahl ist weiterhin für Sie im Studio. Ich grüße Sie. Die Proteste gegen die Regierung Trump und ihre Einwanderungspolitik in den USA weiten sich aus. Nicht nur in Los Angeles, auch in New York, Chicago, Seattle, Washington zum Beispiel gibt es Demonstrationen. Das gucken wir uns nochmal genauer an und zwar mit unserem Korrespondenten Ralf Borchert in Washington. Guten Morgen, muss ich ja zu Ihnen sagen. Guten Morgen, Herr Borchert.
Hallo, grüße Sie.
Bei Ihnen ist es nämlich noch morgen. Gab es gestern Abend in der Nacht weitere Proteste in den Städten?
Ja, kurz nach 10 hier in Los Angeles, erst kurz nach 7 Uhr morgens. Es gab weitere Proteste, nicht nur in Los Angeles, allerdings auch dort auf ein sehr kleines Gebiet begrenzt, sondern in vielen Städten der USA, Dallas zum Beispiel, Philadelphia, Chicago, New York. Aber überall sind es Proteste, aber im Rahmen. Das sind mehrere hundert Menschen meist, manchmal mehrere tausend, wie vorgestern Abend in New York. Also keine Massenproteste weiterhin, sondern Proteste von vielen kleineren Gruppen in vielen Städten der USA. Aber eben keine Massenbewegung, das kann man nicht sagen, auch nicht in Los Angeles.
Müssen Sie uns genauer schildern, die Staatsanwaltschaft in Los Angeles beobachtet ja überwiegend friedliche Proteste in einem winzigen Gebiet der Millionenstadt. Präsident Donald Trump und auch Teile der Medien, die sprechen von schweren Ausschreitungen in Los Angeles. Was stimmt?
Naja, am Wochenende gab es Ausschreitungen in Los Angeles. Wir haben es in den Fernsehbildern gesehen. Brennende Autos, Tränengaswolken, den Einsatz von Gummigeschossen über mehrere Tage. Aber meine Einschätzung und die der allermeisten Sicherheitsexperten, die kritisch draufschauen, das war Polizeisache. Das war ein Ausmaß, das normalerweise die Polizei von Los Angeles, die ja auch weiterhin großenteils im Einsatz ist, im Griff haben könnte, mehr oder weniger. Und die Soldaten, die der Präsident nun gegen alle Gepflogenheiten, gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien, gegen den Willen der Bürgermeisterin von Los Angeles dorthin geschickt hat. Die beiden sind Demokraten, also die andere Partei. Die sind auch nicht aktiv im Einsatz. Die stehen passiv, die Nationalgardisten, um ein Bundesgebäude, in dem unter anderem illegale Einwanderer festgehalten werden. Aber sie sind nicht aktiv im Einsatz, auch nicht die Marineinfanteristen, die Trump nun zusätzlich dorthin beordert hat.
Gehen die Razzien denn weiter, also die Suche nach illegalen Einwanderern?
Ja, in vielen, vielen Regionen der USA und Städten, nicht nur in Los Angeles. Die Razzien gehen weiter, relativ aggressiv. Die Einwanderungsbehörde, abgekürzt ICE, geht gegen Einwanderer vor. Und nachdem Trump ja gesagt hatte, er will sich konzentrieren auf Menschen ohne Aufenthaltsstatus, regulärem, die er illegale Migranten nennt, selbst Donald Trump, der Präsident, sich hier auf Kriminelle zu konzentrieren, ist es offensichtlich so, sagen Bürgerrechtsgruppen, dass eben auch andere Menschen, die regulär arbeiten, die Steuern zahlen, hier festgenommen und abgeschoben werden. Wir können das nur sehr schwer überprüfen. Es sind Millionen von Einwanderern, die leben in diesem Land, die auch arbeiten, die viele Jobs machen, die andere nicht machen wollen, die jetzt Angst haben, sich zum Teil nicht mehr an ihren Arbeitsplatz trauen, weil ihnen eben durch die konsequente Abschiebepolitik die Festnahme und Abschiebung droht.
Und die Stimmung schaukelt sich weiter hoch. Was macht eigentlich die Opposition? Die Demokraten sind ja merkwürdig ruhig.
Naja, Gavin Newsom ist ja als Gouverneur von Kalifornien, er ist Demokrat und er will offenbar möglicherweise Präsidentschaftskandidat werden, aber die nächste Wahl ist noch weit weg. Er ist im Moment ein Gegenspieler, ein öffentlicher. Er schimpft ja auch aus vollen Rohren auf Donald Trump, nennt ihn einen Diktator oder jedenfalls einen Präsidenten mit diktatorischen Tendenzen. Aber es stimmt, Sie haben recht, insgesamt ist es so, auch im Kongress in Washington, die Demokraten sind in beiden Kammern in der Minderheit, sie haben keine einheitliche Strategie, sie haben keine eindeutige Führungsfigur, also sie sind nicht in der Lage, die Kritik an Donald Trump, die es gibt, jedenfalls in den kritischen Medien, auch bei vielen Menschen, mit denen wir sprechen, zu nutzen, um sich wirklich effektiv gegen die republikanische Mehrheit in beiden Kongresskammern oder gegen diesen sehr, ja, entschlossen vorgehenden Präsidenten zu positionieren.
Haben Sie dafür eine Erklärung? Einfach, wie Sie sagen, die sind zerstritten.
Sie sind zerstritten zum einen. Es liegt auch an Unterschieden im politischen System. Ein Präsident hier ist für 4 Jahre gewählt. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, im Kongress ein konstruktives Misstrauensvotum wie im Deutschen Bundestag zu führen, wenn es denn eine Mehrheit gegen ihn gäbe, die es bisher nicht gibt. Denn die Republikaner haben die Mehrheit in beiden Kammern. und die Republikaner folgen Donald Trump. Sie liegen ihm zu Füßen. Es gibt keine oder kaum Kritik, nur sehr vereinzelt, wenn überhaupt, aus den eigenen Reihen. Und auch die Gerichte, die Donald Trump stoppen könnten, agieren sehr langsam. Es gibt manchmal Gerichtsurteile gegen ihn.
Es gibt manchmal Gerichtsurteile gegen ihn. Das war leider der letzte Satz von unserem Korrespondenten in Washington, denn dann war die Leitung zu Ende. Wir haben das immer so getimt, dass die Leitungen zu einem bestimmten Zeitpunkt dann abbrechen. Deswegen konnte er seinen Satz nicht mehr zu Ende bringen. Ralf Borchert aus Washington, wir haben gesprochen über die Proteste gegen die Regierung Trump und ihre Einwanderungspolitik. Jetzt ist es 4:10. 3 marode Brücken sind in den vergangenen Wochen in Berlin abgerissen worden. Bei vielen weiteren müsste auch dringend was passieren. Laut Verkehrssenatorin Ute Bonde müssen in den kommenden 10 Jahren etwa 120 Brücken in Berlin ersetzt oder grundlegend instand gesetzt werden. Die Kosten beziffert sie auf 1 Milliarde Euro. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat heute in seiner Aktuellen Stunde über das Thema debattiert unter der Überschrift Berlin macht Tempo bei Brücken und Verkehrsfluss. Landesreporterin Kirsten Buchmann hat zugehört.
Die Brücke an der Wohlheide, die Westend und die Ringbahnbrücke, es sei schnell gegangen mit dem Abriss, sagt Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. Sie lobt das Tempo ihrer Verwaltung.
Unsere Stadt verdient eine leistungsfähige, moderne und sichere Infrastruktur. Und wir liefern.
Die schwarz-rote Koalition will künftig marode Brücken deutlich schneller sanieren oder durch Neubauten ersetzen. Einen Masterplan mit konkreten Maßnahmen wolle sie im Sommer vorlegen, kündigt die Verkehrssenatorin an. Die Prüf- und die Planungszeit für Ersatzneubauten sei bereits reduziert worden. Damit und durch weitere Maßnahmen will sie die Planungs- und Bauzeit um 2 bis 3 Jahre verringern. Tempo sei bitter nötig, sagt Tino Schopf vom Koalitionspartner SPD. Die Brücke an der Wohlheide etwa sei schnell abgetragen worden. Sein Anliegen geht allerdings darüber hinaus.
Wir müssen besser werden, wenn es darum geht, vor die Lage zu kommen.
Wenn es darum geht, den Verkehr zu beschleunigen, grenzt sich der SPD-Abgeordnete dagegen von der Linie des Koalitionspartners CDU ab. Er kritisiert, dass sie auf Straßen wieder stärker auf Tempo 50 statt Tempo 30 setze. Zudem moniert Tino Schopf bislang nicht eingerichtete Busse. Spuren. Der Wille, den Verkehrsfluss zu beschleunigen, dürfe sich aber nicht nur auf Pkw beziehen, sondern müsse alle Verkehrsarten umfassen. Genau darauf pocht auch Antje Kapek von den oppositionellen Grünen. Sie sieht das bei der derzeitigen Verkehrspolitik allerdings nicht. Der Verkehrsverwaltung wirft sie vor, Verkehrssicherheitsmaßnahmen zurückzunehmen, zum Beispiel den Radweg in der Kantstraße.
Das ist kein Tempo beim Verkehrsfluss, das ist eine Vollbremsung.
Ähnlich sieht der linken Abgeordnete Christian Ronneburg die Verkehrspolitik der Koalition.
Die kein einziges neues Projekt im Fuß- und Radverkehr anschiebt, sondern die Prozesse aufhält, chaotisiert und Mitte kürzt.
Hoffnungen setzen er und andere Redner auf das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur. Welche Maßnahmen in Berlin konkret davon profitieren können, ist noch offen.
Das war der Bericht von Kirsten Buchmann. 16.13 Uhr ist es. Und in Potsdam wird immer noch ein neuer Oberbürgermeister gesucht, nach der Abwahl von Mike Schubert von der SPD. Die Wahl des neuen Stadtoberhaupts soll am 21. September stattfinden. RBB24-Reporter Felix Moniak hat in Potsdam nachgeforscht, wer denn kandidieren will.
Wer der Oberbürgermeisterkandidat der CDU werden soll, für Willo Göpel, Fraktionsvorsitzenden der CDU in Potsdam, gibt es hier nur eine Antwort.
Das werde ich Ihnen ganz sicher nicht ins Mikrofon sagen, sondern das sagen wir dann, wenn wir fertig sind.
Ist ja auch keine einfache Entscheidung, denn sogar aussichtsreiche Kandidaten wollen nicht. Und der Job wird kein Zuckerschlecken. Auf das künftige Stadtoberhaupt warten Aufgaben, die schnellstmöglich gelöst werden müssen, meint zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende von BVB Freie Wähler, Michael Reichert.
Die Probleme in der Stadt sind ja ganz offensichtlich. Ich meine, eines der größten Probleme ist sicherlich die Wohnungsnot. Wir haben praktisch kein Wachstum mehr in der Stadt. Potsdam stagniert bei der Einwohnerzahl, weil de facto keine Wohnungen mehr gebaut werden. Das ist sicherlich das größte Problem. Wir haben im Bürgerservice über Jahrzehnte Probleme gehabt. Auch diese Probleme müssen abgeschafft werden. Und die wirtschaftliche Entwicklung ist natürlich auch sehr wichtig für die Stadt Potsdam. Wir sind ja in einer Rezession und müssen Sorge dafür tragen, dass Potsdam da bestmöglich auch herauskommt.
Eine erfahrene Hand wird benötigt. Immer wieder wird der Name Nuscha Aubel ins Spiel gebracht. Die parteilose und frühere Potsdamer Beigeordnete arbeitet gerade in Flensburg. Sie kennt die Verwaltung und käme in Frage, hat in Potsdam aber nicht nur Freunde und könnte zum Beispiel für die CDU zu weit links sein. Abgelehnt hat die Bundestagsabgeordnete Isabel Vandré von den Linken und für die SPD hat Manja Schüle Nein gesagt, ebenso wie Clara Geiwitz und Daniel Keller. Auch Oliver Günther, der Präsident der Uni Potsdam, will nach RBB-Informationen nicht. Gleiches gilt für Sarah Zalfen. Im Rennen sind noch die beiden SPD-Stadtverordneten Timo Reimann und Uwe Adler. Da gibt es aber noch nichts Offizielles. Die Grünen indes halten sich mit Kandidatenäußerungen vornehm zurück.
Wir haben tatsächlich mehrere Optionen im Gespräch, ja. Aber auch da werde ich keine Namen nennen.
Sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Reimer. Überhaupt nichts lässt die AfD verlauten, zumindest nicht auf RBB-Anfrage. Immerhin, einen einzelnen parteilosen Kandidaten gibt es schon, ein Herr Jörn Kalib aus Zentrum Ost. Dem 52-jährigen Altenpfleger fehlen allerdings noch die nötigen Unterschriften, um überhaupt zur Wahl zugelassen zu werden.
Also am 21. September soll die Oberbürgermeisterwahl in Potsdam stattfinden.
RBB 24 Inforadio Sport.
Heute startet die deutsche U21-Nationalmannschaft der Herren in die Fußball-Europameisterschaft in der Slowakei. Erklärtes Ziel des deutschen Teams ist der 4. EM-Titel. Im ersten Gruppenspiel wartet Gegner Slowenien. Bundestrainer Antonio Di Salvo freut sich, dass es endlich losgeht.
Die Anspannung, die auch wichtig ist, sie kommt jetzt so langsam und dann wollen wir gut ins Turnier starten.
Und auch der Optimismus fehlt nicht bei Trainer Antonio Di Salvo kurz vor dem EM-Auftakt gegen Slowenien. Denn die Voraussetzungen sind gut.
Weil wir eine tolle Mannschaft haben, dass der Glaube, dass wir eine starke Mannschaft sind, auf jeden Fall auch groß ist. Wir wollen natürlich das Spiel gewinnen.
Mit Slowenien wartet erstmal ein kniffliger Auftaktgegner, nicht zu unterschätzen. Sie waren in der Quali-Gruppenerster, hatten sogar Mitfavorit Frankreich hinter sich gelassen. Das deutsche Team und Rocco Reitz sind darauf aber eingestellt.
Man könnte schon richtig krachen in einigen Zweikämpfen. Die Spielweise von denen ist schon sehr, sehr hart. Aber ich denke, wir sind uns auch bewusst, wie stark wir auch mit dem Ball sind. Das müssen wir unbedingt auf den Platz kriegen. Und natürlich das erste Spiel der Opener ist immer wichtig fürs Gefühl, fürs Team auch, da einen Dreier zu holen.
Gut ins Turnier starten setzt aber auch voraus, alte Misserfolge hinter sich zu lassen. Bei der EM vor 2 Jahren schied die deutsche U21-Mannschaft nämlich überraschend bereits in der Vorrunde aus.
Das ist mittlerweile seit Wochen aus allen Köpfen raus. Ich denke, das spielt auch keine Rolle, weil wir eine ganz andere Truppe haben, eine Top-Mentalität und jeder weiß, worauf es ankommt und was wichtig ist und das werden wir dann auch zeigen.
Für Tore soll unter anderem Nick Woltemade sorgen. Er gewann mit Stuttgart den DFB-Pokal und feierte Anfang Juli in der A-Nationalmannschaft beim Final Four in der Nations League sein Debüt.
Hey, wir haben so eine geile Truppe, wir wollen auf jeden Fall nochmal angreifen jetzt, dass ich wirklich hier einfach mich wohlfühle und einfach Spaß habe und das mache, was ich liebe, Fußball spielen.
Nick Woltemade sagt das. In der Vorschau von Nicole Seifert, Spielbeginn heute in Slowenien ist 21 Uhr. Und dann haben wir noch eine Meldung von der Fußball-Bundesliga. Der VfL Wolfsburg hat seine Strategie geändert, hat einen neuen Trainer verpflichtet. Der hat ausnahmsweise mal keinen großen Namen. Es ist Paul Simonis und Kevin Proveska stellt ihn uns vor.
Paul Simonis, der 40-jährige Niederländer, soll den VfL Wolfsburg wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Dabei ist er noch recht unerfahren als Cheftrainer im Profifußball. Erst in der vergangenen Saison hatte er als Coach der Go Ahead Eagles in der Eredivisie, der ersten niederländischen Fußballliga, seine erste richtige Station mit voller Verantwortung an der Seitenlinie. Aber dabei gelang ihm auch gleich ein großer Erfolg. Denn neben einem soliden 7. Platz in der Liga konnte Simonis mit den Eagles den niederländischen Pokalwettbewerb gewinnen. Vor diesem gelungenen Einstand als Cheftrainer im Profifußball war er zuletzt 4 Jahre als Co-Trainer bei 2 Teams in der höchsten niederländischen Liga im Amt. Mit dem VfL Wolfsburg wartet jetzt aber ein anderes Kaliber auf Simonis. Die Ansprüche vom Club sind hoch, er wird sich jetzt erst einmal beweisen müssen.
Herr Simonis ist übrigens der 11. VfL-Trainer in den letzten 10 Jahren.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Ingo Janssen, bitte.
Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Havelland ab Großkreuz 45 Minuten plus, in Richtung Werder ab Potsdam Nord 30 Minuten extra. Staus in Richtung Berlin gibt es auf der 115 ab dem Rastplatz Parforsheide und auf der B158 vor Ahrensfelde, dort jeweils eine Viertelstunde plus. In Berlin Probleme in Hermsdorf. Die Berliner Straße B96 ist nach einem Unfall zwischen Tegeler Straße und Rubinienweg in beiden Richtungen gesperrt. In Kreuzberg ist die Skalitzer Straße nach einem Unfall zwischen Wiener und Lausitzer Straße in Richtung Friedrichshain gesperrt. Auf der 100 staut es sich in Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz 30 Minuten plus. Länger dauert es deshalb auch auf den Straßen entlang des Stadtrings. Weitere Stauschwerpunkte in der Innenstadt sind rund um Alex, Elsenbrücke und die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Ja, und Staus stadtauswärts haben wir zum Beispiel auf der 113 bis Adlershof, hier aktuell 15 Minuten plus, außerdem auf Malchower und Falkenseer Chaussee, auf Alte Biesdorf und der Provinzstraße vor Schönholz.
Genau 16.20 Uhr. 20 Minuten nach 4.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl im Studio, ich grüße Sie. Der Flugzeugabsturz in Indien beschäftigt uns seit heute Mittag. Schreckliche Sache. Noch ist nicht klar, wie es dazu kommen konnte. Klar ist aber wohl, dass niemand überlebt hat. Ingo Janssen jetzt mit den Nachrichten an diesem Donnerstagnachmittag.
Nach dem Flugzeugabsturz in Indien gibt es offenbar keine Überlebenden. Das hat der Polizeichef der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Außerdem gäbe es auch Todesopfer am Boden, deren genaue Zahl sei allerdings noch unklar. An Bord der verunglückten Maschine von Air India waren offiziellen Angaben zufolge 242 Menschen. Das Flugzeug war am Vormittag unserer Zeit, kurz nach dem Start, in ein Wohngebiet von Ahmedabad gestürzt. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie die Boeing 787 explodiert. Fernsehbilder zeigen dichten Rauch, Trümmer und Menschen, die in Krankenwagen weggefahren werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Er wolle zeigen, dass die neue Bundesregierung weiter an der Seite der Ukraine stehe, sagte Pistorius bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Kiew. Außerdem wolle er sich ein umfassendes Bild von der Lage vor Ort machen. Von dort Florian Kellermann.
Zum umfassenden Bild gehört, dass Russland die Ukraine zuletzt noch massiver aus der Luft angriff. Immer wieder schießt es in einer Nacht hunderte Drohnen auf das Nachbarland ab. Mit der Rekordzahl von 479 in der Nacht auf Montag. Die Ukraine hofft deshalb vor allem bei der Flugabwehr weiterhin auf die Unterstützung der westlichen Partner. Beim jüngsten Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe waren die USA zum ersten Mal nicht mehr mit ihrem Verteidigungsminister vertreten. Die europäischen Partner sagten intensivere Unterstützung zu, unter anderem durch mehr Zusammenarbeit bei der Rüstungsproduktion. Auch darum werde es bei seinem Besuch gehen, so Pistorius.
Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Damit reagiert die iranische Führung auf den Druck des Westens, endlich sein gesamtes Atomprogramm gegenüber internationalen Inspektoren offenzulegen. Am Vormittag hat die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren wieder abzuschaffen. Bei einer Konferenz in Weimar haben sie an den Bund appelliert, das Jugendschutzgesetz entsprechend zu ändern. Aus Weimar Wolfgang Henschel.
Bislang dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Die Initiative zu dem Antrag kam von Mecklenburg-Vorpommern. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sagte, Bund und Länder seien hier im Austausch. Sie finde den Vorstoß der Länder gut.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschland-Tickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschland-Ticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Angesichts aktueller Diskussionen über Steuerentlastungen sei diese Summe künftig kaum noch zu stemmen, betonte Wegner. Am einfachsten wäre es deshalb, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell etwas gegen Staus durch Grenzkontrollen zu unternehmen. Vorher hat er sich mit Verantwortlichen der polnischen Region Lubuskie getroffen, die an Brandenburg grenzt. Danach kündigte Woidke an, er werde beim Bund darum bitten, dass das Projekt für eine dritte Fahrspur auf der A12 schnell vorangetrieben wird. Zurzeit gibt es zwischen Frankfurt-Oder und Szczecin in Polen wegen der Grenzkontrollen immer wieder Staus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend sonnig und trocken. Aktuell in Berlin-Buch 22 Grad, Kreuzberg 24, Grünow 20 und Forst 24 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken, 23 bis 27 Grad. Samstag wieder sonnig, kaum Wolken und trocken. Dazu sommerlich warm bis heiß. Die Zeit 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Sabine Dahl, guten Tag. Eine Air India-Maschine ist abgestürzt, kurz nach dem Start in ein Wohngebiet in der westindischen Stadt Ahmedabad. Die Boeing 787 war auf dem Weg nach London. An Bord 242 Menschen. Bei den Passagieren handelt es sich um 169 Inder, 53 Briten, 7 Portugiesen und einen Kanadier. Und es waren 12 Besatzungsmitglieder im Flugzeug. Unser Korrespondent in Neu-Delhi, Peter Hornung, fasst uns zusammen, was er bisher über den Hergang des Unglücks in Erfahrung bringen konnte.
Es gibt ein Video, auf dem sieht man, wie die Maschine startet, wie sie langsam an Höhe gewinnt, aber dann ungefähr bei 200 Metern Höhe verharrt und dann wieder langsam absinkt und abstürzt am Ende und in einem Feuerball aufgeht über bewohnten Gebiet. Das ist, was man bisher weiß. Man weiß auch, dass die Piloten einen Notruf abgesetzt haben, unmittelbar vor dem Absturz. Mayday haben sie gerufen, aber es ist nicht bekannt, welche Probleme konkret die Maschine in diesem Moment gehabt hat.
Wie viele Opfer es jetzt genau gibt, das kann unser Korrespondent noch nicht sagen.
Das ist jetzt auch 6 Stunden nach dem Absturz immer noch unklar. Es gibt eine Zahl, 200 Leichen seien geborgen worden. Auch da ist es nicht klar, sind das Menschen, die im Flugzeug waren? Sind das Menschen, die am Boden möglicherweise zu Schaden gekommen sind? Denn diese Maschine ist in einen Gebäudekomplex gestürzt. In einen Gebäudekomplex eines Krankenhauses mit einem Gästehaus, wo Studierende lebten, wo Ärztinnen und Ärzte untergebracht waren. Und auch da soll es Tote geben.
Die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Indien gehen immer noch weiter.
Ja, im Augenblick gehen die Rettungsarbeiten weiter. Man sieht die ausgebrannten Gebäude, man sieht die Trümmer, man sieht auch die Trümmer der Maschine. Man ist immer noch auf der Suche nach Opfern, offenbar die Rettungsdienste dort, die Feuerwehr ist noch im Einsatz. Und es sind jetzt auch Experten der indischen Flugunfallbehörde unterwegs. Und auch aus den USA kommen Experten von Boeing, vom Hersteller Boeing und von der Flugunfallbehörde der Vereinigten Staaten, denn die sind rein rechtlich auch zuständig bei solchen Abstürzen. Die werden jetzt zum Beispiel die Blackbox suchen und die werden die dann auch auswerten.
Eine Air India-Maschine ist unmittelbar nach dem Start abgestürzt. Sehr wahrscheinlich hat es keine Überlebenden gegeben. Hier ist das RBB 24 Inforadio, 16.29 Uhr. Am Wochenende soll es bei uns richtig warm werden. Um die 30 Grad sind angekündigt. Auf Hitzewellen, und zwar richtig heiß und auch Tage anhalten, müssen wir uns in Zukunft häufiger einstellen, sagen Klimaschützer. In welchen Städten Menschen besonders betroffen sind, dazu hat die Deutsche Umwelthilfe heute den aktuellen Hitzecheck veröffentlicht. Darin werden rote, gelbe und grüne Karten verteilt, je nachdem, wie die Städte beim Thema Hitze aufgestellt sind. Wie sieht's denn bei uns in der Region aus? RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier.
Kaum ein Baum, kein Schatten, nur flimmernder Beton. Wer schon mal im Hochsommer über den Alexanderplatz gelaufen ist, weiß, wie extrem sich Städte im Sommer aufheizen können. An der Weltzeituhr steht in der Sonne Verena Fehlenberg von der Umweltorganisation BUND. Ihr machen große Steinflächen ohne Bäume Sorgen.
Der Boden heizt sich sehr stark auf und er gibt auch in der Nacht keine Kälte, sondern Wärme ab. Und dadurch entstehen diese Hitzeinseln, die auch dazu beitragen, dass die Tropennächte, also Nächte, wo wir über 20 Grad haben, dass die zunehmen.
Im Schnitt liegt die sogenannte Oberflächentemperatur in Berlin über die Sommermonate bei über 35 Grad, hat die Deutsche Umwelthilfe ermittelt. Von ihr bekommt die Stadt dafür die rote Karte. Besonders stark betroffen sind Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg. Eine grüne Karte bekommt Berlin dafür, dass es viele unversiegelte Flächen und viel Grün gibt. Barbara Metz, Geschäftsführerin der Umwelthilfe, stört aber, dass hier viele Bäume gefällt würden und dann nur langsam nachgepflanzt. Und, dass der Gendarmenmarkt jüngst neu bepflastert wurde, nennt sie ein deutschlandweites Negativbeispiel.
Wenn man einen Platz vollständig neu gestaltet, dann tatsächlich darauf achten, dass hier Grünanteile mit vorgesehen werden. Paris kann es auch. Die haben jetzt einen Platz vor dem Rathaus in Paris zu einem Wäldchen umgestaltet.
Wer viel Grün sucht, muss aber nicht nach Paris. Es reicht auch schon, nach Brandenburg zu fahren. Am grünsten ist es in Potsdam. Aber für ihre hohe Durchschnittstemperatur haben die Landeshauptstadt, Frankfurt-Oder, und auch Brandenburg an der Havel von der Umwelthilfe jeweils die gelbe Karte bekommen. Für Cottbus gab es sogar eine rote Karte. Hier war die Temperatur fast so hoch wie in Berlin. Damit kleine wie große Städte besser auf die Hitze eingestellt sind, müsse in Kommunen ein Umdenken stattfinden, sagt Barbara Metz von der Umwelthilfe.
Wir haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten die Städte um das Auto herum zu gestalten. Wir müssen jetzt den Fokus verschieben. Das braucht Personal, das braucht Sachkosten und natürlich kostet die Pflege von Grün auch im Nachgang Geld. Und genau das muss entsprechend mit eingeplant werden.
Verena Fehlenberg vom BUND glaubt, dass es langfristig mehr Hitze in der Region geben wird. Das habe neben dem Klimawandel auch einen anderen Grund.
Also momentan ist es ja so, dass immer mehr Flächen versiegelt werden und zum Beispiel dort, wo auch die neuen großen Stadtquartiere entstehen sollen, sind meistens Grünflächen. Das heißt, wir werden in der Zukunft immer mehr Versiegelung haben.
BUND wie Umwelthilfe fordern deshalb, dass der Staat gesetzlich festlegt, wenn neue Häuser gebaut werden, dann bitte nicht im Grünen.
Das ist der Bericht von rbb24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier. Ein Mann versucht, seine Ehefrau zu töten. Die Kinder des Paares gehen dazwischen. Die Mutter überlebt schwer verletzt. Das alles ist geschehen im vergangenen Dezember, und zwar in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Berlin-Moabit. Im Prozess um den angeklagten versuchten Femizid hat heute die Frau als Zeugin ausgesagt. rbb24-Gerichtsreporter Ulf Morling hat ihren verstörenden Bericht verfolgt.
Meine beiden Kinder haben mich gerettet, sagt die 38-jährige Frau im Gerichtssaal. Ihre 8-jährige Tochter hatte am Fußende des Bettes geschlafen und war erwacht, als ihr angeklagter Vater vor ihr saß und auf seine Frau einstach. »Mach das nicht, Papa«, rief sie und holte den 14-jährigen Bruder aus dem Nebenzimmer. Der sei gekommen und habe seinen Vater von ihr weggezogen, dass sie flüchten konnte in den Flur des Wohnheimes, so die bis heute schwer traumatisierte Ehefrau des Angeklagten. Nur eine Sicherheitsmitarbeiterin des Wohnheims war hinzugeeilt und hatte die stark blutende Frau verbunden und kann bis heute vor allem die Reaktion der 8-jährigen Tochter kaum fassen.
Die ist, finde ich, starke Mädchen, also wenn sie schon in diese Situation dazwischen gegangen. Die war auch sogar selber verletzt, auch ein bisschen gekratzt von einem Messer.
2009 hatte das Paar im Irak geheiratet. Keine arrangierte Verbindung sei es gewesen, so die Zeugin. Schon dort aber habe es gravierende Probleme gegeben in der Ehe. In Berlin hätten sie die letzten 5 Jahre dann im Flüchtlingswohnheim in Moabit gelebt. Bei einem Besuch ihrer Familien im Irak im Sommer letzten Jahres hätte sich alles zugespitzt. Ihr wegen versuchten Mordes angeklagter Mann habe ihre Ausweise und das Handy an sich genommen. Er habe nach Deutschland mit den Kindern allein zurückgewollt. Sie sollte wohl im Irak bleiben, so die Zeugin, und ihre Schwester als zukünftige Ehefrau ihm vermitteln. Später habe der Angeklagte sich entschuldigt bei ihr für diese Idee, aber sie habe nicht mehr gewollt. Seine Hobbys seien gewesen Essen, Rauchen und Sex machen. Er ist ein Diktator, so das Opfer wörtlich. Verteidiger Benediktus Jun ist überzeugt davon, dass der Ehemann, der mindestens 24 Mal auf seine Frau eingestochen haben soll, immer noch denkt, seine Frau zu lieben.
Man hat ja auch im Rahmen der heutigen Hauptverhandlung erlebt, dass der Angeklagte seine Frau immer noch liebt. Das muss auch gar kein Widerspruch sein. Losgelöst von diesem Fall ist es oftmals ja auch leider so, dass in Beziehungen in vielerlei Hinsicht es auch immer Ausnahmesituationen gibt, die aber an der grundsätzlichen Beziehung oder an der grundsätzlichen emotionalen Beziehung ja im Grunde genommen nichts ändern.
Die Zeugin und die beiden heute 9 und 14 Jahre alten Kinder von ihr und dem Angeklagten leben an einem unbekannten Ort und sind alle drei unter anderem in einer Traumatherapie. Der Vorsitzende Richter fragt, wie die bei der Tat lebensgefährlich Verletzte jetzt zu ihrem Mann stehe. Er habe ja im Prozess gesagt, dass er sich auf den Besuch seiner Frau im Gefängnis freue. Sei sie denn bei ihm gewesen? Das Opfer erwidert wörtlich, wie soll ihn eine Tote besuchen? Er hat mich doch umgebracht. Urteil Ende des Monats.
Der Bericht war von rbb24 Gerichtsreporter Ulf Morling. 5 Minuten nach 5.
rbb24 Inforadio Wirtschaft.
Die deutsche Wirtschaft muss mehr um internationale Fachkräfte werben, also Menschen aus dem Ausland mit abgeschlossener Berufsausbildung. Sie können helfen, den demografisch bedingten heimischen Personalmangel auszugleichen. Und dabei will die Industrie- und Handelskammer Berlin helfen. Zu ihrer Veranstaltung Work in Berlin hat die IHK Firmen aus der Region eingeladen. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat mit einigen Chefs und Chefinnen dort gesprochen.
Ember Racho-Schürmann ist Gartenbauerin in Berlin und sucht für ihr Team Verstärkung aus dem Ausland.
Wir sind tatsächlich auf der Suche nach Fachkräften oder auch Hilfskräften und was für Möglichkeiten man halt auch einfach hat zu integrieren, da wir halt auch ein Integrationsbetrieb sind. Und da wollen wir natürlich auch bestmöglich aufgestellt sein.
Für Sie besonders schwierig? Langfristige Unterstützung.
Herausforderungen sind tatsächlich, dass man nie Ansprechpartner hat. Also es werden zwar Leute vermittelt, aber die Leute, die vermittelt haben, fühlen sich nicht mehr zuständig. Und das wollen wir halt in Zukunft ändern.
Bei der IHK-Veranstaltung Work in Berlin will sich die Gartenbauerin heute vernetzen und an den verschiedenen Ständen Tipps von Ansprechpartnern aus der Praxis bekommen. Eine davon ist Anine Linder. Sie arbeitet beim IHK-Projekt Hand in Hand for International Talents und unterstützt Firmen, die neue Fachkräfte aus dem Ausland suchen.
Sie können sich Tipps holen, wie das überhaupt geht mit der Fachkräfteeinwanderung. Sie können aber über unser Projekt auch tatsächlich Fachkräfte rekrutieren. Also wir haben in unseren Pilotländern, das sind Brasilien, Indien und Vietnam, und aus diesen Pilotländern gibt es in bestimmten IHK-Berufen schon Fachkräfte, die quasi fertig sind, die schon Deutsch lernen oder schon Deutsch gelernt haben bis zum Niveau B1, die das Anerkennungsverfahren für ihre beruflichen Abschlussungen gemacht haben und die Unternehmen über unser Projekt kennenlernen können.
Das Projekt unterstützt zum Beispiel beim Visum und begleitet Unternehmen bei der Integration von internationalen Fachkräften. Heute sind aber nicht nur Firmen da, die neue Leute suchen, sondern auch Unternehmen, die Fachkräfte aus dem Ausland an passende Betriebe bringen wollen. So wie Nuran Bezel von der Personalvermittlung Linked Europe.
Ich habe Anfragen von Fachkräften aus der Türkei, die gerne nach Deutschland kommen möchten, um hier sesshaft zu werden. Im Augenblick ist es natürlich sehr ruhig in der Wirtschaft. Die Wirtschaftskrise ist natürlich schon sichtbar überall. Das macht es ein bisschen schwieriger.
In Berlin haben Unternehmen seit Jahresbeginn weniger Stellen angeboten, zeigt der Konjunkturspiegel der Sparkasse. Gleichzeitig fehlen aber nach Angaben der IHK 90.000 Fachkräfte in Berlin. Vor allem im Baugewerbe, Gastronomie und IT-Bereich, sagt Hauptgeschäftsführerin der IHK Berlin, Manja Schreiner.
Für Deutschland können wir nur sagen und für Berlin, wir setzen darauf, dass wir auch weiterhin attraktiv sind für internationale Fachkräfte. Wir brauchen die auch. Wir haben die Fachkräftelücke. Wir wissen aus allen Studien und Erhebungen, dass wir diese Fachkräftelücke auch nicht heben können, selbst wenn wir alles inländisches Potenzial heben, was geht. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass Berlin, Stadt der Freiheit, Welcome-Stadt, auch für uns hier als Wirtschaft natürlich maßgeblich ist.
Und Interesse an dem Thema ist da. Bei der IHK-Veranstaltung haben sich etwa 300 Unternehmen aus der Region angemeldet.
Die Industrie- und Handelskammer Berlin wirbt um Menschen mit Berufsausbildung aus dem Ausland. Und das Wetter? Hier in Berlin und in Brandenburg, da meldet Brandenburg an der Havel 23 Grad, Cottbus 24 Grad, 24 Grad in Berlin, himmelblau, ein paar schöne Wetterwolken und der Wind weht böig aus Nordost.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Ja, wieder dieser fette Stau auf dem westlichen Berliner Ring. Ingo Janssen.
Die A10 ist betroffen vor der Havelbrücke in Richtung Havelland ab Großkreuz 30 Minuten plus, in Richtung Werder ab Potsdam Nord 20 Minuten extra. Die A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Storkow und Fürstenwalde West ist nach einem Unfall die rechte Spur blockiert. Sie brauchen aktuell 20 Minuten länger. Nach Berlin die A100. Hier staut es sich in Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz 20 bis 30 Minuten plus. Länger dauert es deshalb auch auf den Straßen entlang des Stadtrings. Weitere Stauschwerpunkte in der Innenstadt rund um Alex, Elsenbrücke und die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Ja, und Staus stadtauswärts haben wir zum Beispiel auf der 113 bis Adlershof und auf der AWUS 115 ab Hüttenweg. Hier bitte jeweils 15 Minuten mehr planen. Außerdem auf Malchower und Falkenseer Chaussee, auf Alte Biesdorf und der Provinzstraße vor Schönholz.
16.40 Uhr. Einen schönen guten Tag wünsche ich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Sabine Dahl. An Bord der Air India-Maschine waren wahrscheinlich Urlauber und Geschäftsreisende. Diese Verbindung nach London wird regelmäßig geflogen, regelmäßig auch mit dieser Maschine. Heute ist sie abgestürzt. Hier jetzt die Nachrichten mit Ingo Janssen.
Bei dem Flugzeugabsturz in Indien sind nach Einschätzung der örtlichen Polizei alle Insassen ums Leben gekommen. Dagegen teilte die Fluglinie Air India mit, es seien Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. An Bord waren 242 Menschen. Wie viele Menschen am Boden zu Schaden gekommen sind, ist noch nicht sicher. Für das ARD-Studio Neu-Delhi, Anna-Lu Beckmann.
Nur wenige Minuten nach dem Start stürzte die Boeing 787 vom Typ Dreamliner ab, unmittelbar in einem Wohngebiet in der Millionenmetropole Ahmedabad im Nordwesten Indiens. Das Flugzeug krachte unter anderem in eine medizinische Hochschule. Die Ursache für den Absturz ist bislang unklar. An Bord waren 230 Passagiere und die 12-köpfige Besatzung. Laut der Fluggesellschaft Air India stammen die meisten Insassen aus Indien. Außerdem sollen etwa 50 Briten, 7 Portugiesen und ein Kanadier im Flugzeug gewesen sein. Auf Fernsehbildern ist eine meterhohe schwarze Rauchsäule über der Absturzstelle zu sehen. Die Lösch- und Rettungsarbeiten laufen.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch in Kiew der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte der SPD-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Wenn das zusätzliche Geld vom Bundestag beschlossen werde, dann stelle Deutschland damit in diesem Jahr insgesamt rund 9 Milliarden Euro zur Verfügung. Zugleich hat Pistorius klargestellt, dass die Bundesregierung derzeit keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew plant. Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschland-Tickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschland-Ticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Angesichts aktueller Diskussionen über Steuerentlastungen sei diese Summe künftig kaum noch zu stemmen, betonte Wegner. Am einfachsten wäre es deshalb, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde. Die Grünen haben ihren Abschlussbericht zum Fall Gelbhaar vorgelegt. Darin räumt die Partei Fehler in der Affäre um den ehemaligen Bundestagsabgeordneten ein. Aus dem Hauptstadtstudio Torben Ostermann.
Schon am Anfang des Berichts steht, die Partei sei mit der Aufklärung überfordert gewesen. Im Umgang mit dem Fall sei die Partei ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Der Bundesvorstand beschreibt ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite die potenziellen Opfer, auf der anderen die im Rechtsstaat fest verankerte Unschuldsvermutung. Für die Grünen-Führung ist das parteiinterne Verfahren gegen Gelper damit abgeschlossen. Um Meldungen von möglichem Fehlverhalten künftig besser organisieren zu können, soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Ende vergangenen Jahres sind Belästigungsvorwürfe gegen den grünen Politiker Stefan Gelper öffentlich geworden. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtete über diese Vorwürfe, ohne die Identität einer zentralen Zeugin ausreichend zu überprüfen. Später stellte sich heraus, dass diese Zeugin falsche Angaben gemacht hatte.
Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren wieder abzuschaffen. Bei der Ministerkonferenz in Weimar haben sie an den Bund appelliert, das Jugendschutzgesetz entsprechend zu ändern. Bislang dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Bundesgesundheitsministerin Waken begrüßt den Vorstoß. Bund und Länder seien hier im Austausch, so die CDU-Politikerin. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend sonnig und trocken. Aktuell in Berlin Buch 22 Grad, 24 in Kreuzberg, Grünow 20 und Forst 24 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken, 23 bis 27 Grad. Und auch am Sonnabend ähnliches Wetter und weiterhin sommerlich warm bis heiß. Die Zeit 16.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sabine Dahl weiterhin für Sie im Studio. Ich grüße Sie. Wer regelmäßig Bahn fährt, ist Kummer gewöhnt. Ich weiß, es klappt sehr, sehr oft alles sehr, sehr gut. Aber diese Baustellen. Und da sind wir bei der Generalsanierung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Die wird von August in diesem Jahr bis April des kommenden Jahres vollgesperrt. Gleise, Weichen, Oberleitungen und vieles mehr müssen erneuert werden. Die Bahn bietet einen Ersatzverkehr an. Der muss besser organisiert werden, fordern die von der Totalsperrung betroffenen Länder, darunter Berlin und Brandenburg. Der Infrastrukturausschuss des Brandenburgischen Landtages hat die Verbesserungen heute besprochen. Die Verbesserungen, die der Verkehrsminister fordert. Amelie Ernst aus unserer landespolitischen Redaktion erklärt uns im Inforadio-Gespräch zunächst einmal, wie diese wichtige Strecke denn umfahren werden soll.
Da gibt es einen riesigen Plan, ein riesiges Konzept, zumindest erstmal auf dem Papier. Und der besteht vor allen Dingen aus Ersatzbussen, speziell im Regionalverkehr. Der ICE, der ja auch fährt zwischen Berlin und Hamburg, der fährt weiter, ja, aber wird eben umgeleitet über Stendal und Uelzen. Das dauert dann entsprechend länger, mindestens eine Dreiviertelstunde. Aber noch stärker betroffen sind diejenigen, die sonst als Pendler zum Beispiel Regionalzüge nutzen. Also speziell in den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Havelland oder eben auch aus Berlin raus. Auf der Hauptstrecke Hamburg, Ludwigslust, Wittenberge, Spandau, da gibt es dann wirklich keinen Zugverkehr mehr. Und das betrifft viele Linien RE 2, 6, 8, 10. Da muss man sich also am besten jetzt schon mal informieren, was das alles bedeutet. Die Linien fallen weg oder werden verkürzt in diesen 9 Monaten ab August. Ja, und stattdessen fahren dann jeden Tag ungefähr 200 neue pinke oder neuwertige, heißt es, Ersatzbusse statt der Bahn. Und die sollen das dann möglichst gut kompensieren, weil nämlich auch die Bahnhöfe dazwischen zum Teil erneuert werden sollen. Also da wird wirklich einiges auf den Kopf gestellt.
Da dreht die Deutsche Bahn das ganz große Rad. Gut, pinkfarbene Busse. Was stört nun den brandenburgischen Verkehrsminister und wahrscheinlich auch die Berliner Verkehrssenatorin?
Ja, Detlef Tabbert, der Brandenburger Verkehrsminister vom BSW und auch andere VerkehrsministerInnen aus den betroffenen Bundesländern, die sagen, die Fahrzeiten im Ersatzverkehr, die seien viel zu lang. Das sei alles nicht gut geplant worden von der Deutschen Bahn. Man befürchtet ein Chaos, gerade eben für Pendlerinnen und Pendler. Denn das wird tatsächlich die größte deutsche Bahnbaustelle der letzten Jahre. Viele denken noch an die Riedbahn, aber im Vergleich dazu wird das noch mal größer, das ganze Projekt. Und die VerkehrsministerInnen haben dann auch einen Brief geschrieben an den Bundesverkehrsminister, um zu sagen, da muss noch mal nachgebessert werden beim Ersatzverkehr. Also da braucht es vielleicht auch zum Beispiel eine extra Busverbindung von Wittenberge nach Stendal, wo ja sonst auch der ICE fährt, dass man da schneller hinkommt und nicht erst wieder über Berlin dann irgendwo nach Stendal gondelt. Also da wird jetzt noch mal Alarm gemacht, weil man einfach sagt, da gibt es viel mehr Möglichkeiten, um das einigermaßen gut durchzuziehen und nicht das, was die DB sich jetzt bisher vorstellt.
Na, interessant. Also man könnte dann von Wittenberge runterfahren nach Stendal und da in den ICE einsteigen. Welche Verbesserungsvorschläge hat der Ausschuss heute diskutiert?
Ja, der hat vor allen Dingen erstmal diskutiert, dass man nochmal dringend beim Bund eben klingeln muss und auch bei der Deutschen Bahn, wegen eben dieser Ersatzlinien. Also es sind ja auch ein paar Linien mit der Bahn geplant, dass man also vielleicht nach Schwerin fährt, dass es da den Regionalexpress geben soll, der dann wenigstens von Schwerin auch nach Hamburg fahren sollte. Das ist aber noch nicht komplett so, dass die Verkehrsminister und auch dass der Ausschuss hier in Brandenburg sagt, das ist ein gutes Konzept. Und der Brandenburger Verkehrsminister Detlef Tabbert möchte auch noch einen sogenannten Korridorbeirat haben, dass da also Länder, Bund, Kommunen und Bahn zusammensitzen. Er will auf jeden Fall demnächst nochmal ein Treffen machen mit den Brandenburger Kommunen und Kreisen, weil der Hauptteil dieser Strecke liegt ja eben in Brandenburg.
Wir als Land werden unsere Verantwortung wahrnehmen, im Juli vor Ort mit den beteiligten Kreisen und mit der DB sehen, was sich bis dahin ergeben hat, um gegenzusteuern, um Vorschläge zu unterbreiten, aber entscheidend. Und die Verantwortung liegt eindeutig bei der Deutschen Bahn. Und da erwarten wir, dass der Bund jemanden beauftragt, der auch anweisen kann, um im Laufe der Maßnahme vorab, aber auch im Laufe der Maßnahme zügig Entscheidungen zu treffen. Es wird sich zeigen, gerade bei umfangreichen Ersatzverkehren, dass vielleicht eine Strecke stärker gefragt wird, die andere weniger.
Ja, also man hofft da sehr auf den Bund und sagt auch, vergesst den Güterverkehr nicht. Der hat natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Region und das alles. Wir gucken noch auf den Kalender. Es ist Juni, ne?
Ja, und wenn ich den Herrn Minister eben richtig verstanden habe, dann will er dieses große Treffen im Juli durchführen und die Sperrung beginnt im August. Wieso wachen die jetzt erst auf?
Am 1. August, ja, da gab es ja auch schon Kritik aus dem Bundestag heraus, Richtung Brandenburg zu sagen, wieso, das war doch alles lange klar, wieso habt ihr euch denn da nicht früher beschwert, auch die anderen VerkehrsministerInnen. Und die Frage ist auch, wenn man jetzt selbst so ein Gremium einrichtet, wie diesen Korridorbeirat, den sich Detlef Tabbert da vorstellt, was bringt der jetzt noch, ist natürlich die Frage. Kann der jetzt noch irgendwas beschleunigen? Man kann, glaube ich, vielleicht noch informieren, vielleicht kann man auch gucken, dass noch einige Ersatzbusse mehr fahren und gucken, dass die vielleicht auf der richtigen Strecke häufig unterwegs sind. Das soll ja eigentlich gut geplant sein, aber dass der jetzt noch ganz viel bewegen kann, also bin ich skeptisch.
Vielleicht ganz kurz noch, Amelie Ernst, was wird da eigentlich auf der Bahnstrecke gemacht?
Ja, der sogenannte Hochleistungskorridor, wie es immer heißt, der soll grundsätzlich saniert werden. 280 Kilometer sind es insgesamt, 180 davon sollen an Gleisen komplett erneuert werden, 200 Weichen außerdem. Wie gesagt, auch Bahnhöfe sollen da zum Teil modernisiert werden, aber man hat auch schon so ein bisschen abgespeckt das Ganze aus Zeitgründen, vielleicht auch aus Kostengründen. Man wollte auch noch so ein Zugsicherungssystem ETCS einbauen, damit man die engere Zugtaktung hinbekommt, hat man schon mal verschoben auf nach 2030. Dann hat man wahrscheinlich die nächsten Bauarbeiten auf der Strecke.
Hör bloß auf. Amelie Ernst aus der RBB-Landespolitik in Potsdam war das. Sie hat zugehört beim Infrastrukturausschuss des Brandenburgischen Landtages. Der hat erklärt, wie es laufen soll, wenn die Bahnstrecke Berlin-Hamburg generalsaniert wird. Sie wird ab 1. August voll gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Leroy Sané und der FC Bayern München, das war zuletzt keine große Liebe mehr. Monatelang wurde über eine mögliche Vertragsverlängerung verhandelt. Seit einiger Zeit ist aber klar, Herr Sané verlässt den deutschen Rekordmeister. In Zukunft wird er für Galatasaray Istanbul auflaufen. In der vergangenen Nacht ist Leroy Sané in Istanbul angekommen, und zwar weit nach Mitternacht. Und trotz der späten Stunde berichtet unsere Reporterin dort, Pia Masurczak, trotz der späten Stunde haben zahlreiche begeisterte Galatasaray-Fans auf den deutschen Nationalspieler gewartet.
Leroy Sané, und gerade kommt er rein. Leroy Sané kommt gerade. Der neue Superstar von Galatasaray.
Sie haben ihn sehnsüchtig erwartet am Atatürk-Flughafen in Istanbul. Mitten in der Nacht begrüßen hunderte Fans von Galatasaray den deutschen Nationalspieler und ehemaligen Stürmer von Bayern München. Sanés Flugroute konnte vorab auf YouTube verfolgt werden. Diese Begeisterung, sagt Sané, habe ihn letztlich überzeugt, nach Istanbul zu kommen.
Die Atmosphäre war überragend. Es war sehr, sehr laut. Deswegen freue ich mich, wieder hier zu sein. Die Atmosphäre ist hier schon überragend und deswegen kann ich nicht mehr warten, auch mein erstes Spiel zu Hause zu haben vor den Fans.
Den Vereinsschal hat er schon um die Schultern gelegt, als er noch am Flughafen interviewt wird. Bis zu 3 Millionen Fans verfolgten live im Internet die Ankunft des neuen Superstars, der schließlich gegen 1.30 Uhr nachts durch roten Bengalo-Rauch in Richtung Innenstadt fuhr.
Das waren sie, die Bilder von Leroy Sané. Er konnte die Masse der Reporter nicht überwinden, um die Fans zu umarmen. Aber Leroy Sané hat diese Umarmung auf später verschoben.
Seinen 3-Jahres-Vertrag unterschrieb Sané dann am Nachmittag. 15 Millionen soll der 29-Jährige angeblich künftig verdienen. Mit Galatasaray hat sich Sané den türkischen Rekordmeister ausgesucht. 25 Mal konnte der Istanbuler Verein schon die Meisterschaft gewinnen. International spielt Galatasaray allerdings kaum eine Rolle. Zuletzt ist das Team schon in der Qualifikationsrunde ausgeschieden. Entsprechend groß sind die Hoffnungen, mit einem wie Sané auch in Europa mithalten zu können. Mach unsere Träume zu deinen Zielen, schreibt beispielsweise ein Fan auf der Plattform X. Und selbst die deutsche Botschafterin in der Türkei hat schon angekündigt, sich ein Spiel mit Sané im Stadion anschauen zu wollen. Ein paar Wochen hat Sané aber noch, um sich einzugewöhnen. Am 8. August startet die Super League in die neue Saison.
Also Leroy Sané, der neue Star beim türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul. 16.54 Uhr ist es jetzt ganz genau, 6 Minuten vor 5.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Kindertheater gibt es ja recht viele. Da stehen dann auch meistens die Kinder selbst auf der Bühne. Aber so ein Kindertheater, was wir Ihnen jetzt berichten, das gab es noch nie. Kinder schreiben das Stück, führen Regie und leiten erwachsene Darsteller an. Don't Stop Dreaming heißt das Stück, entstanden im Rahmen eines Projekts am Gripstheater in Berlin. Heute ist Uraufführung. Kulturreporterin Regine Bruckmann hat mit den Kindern gesprochen und ihnen auf der Bühne bei einer Probe zugeschaut.
Tenkai Sascha, was geht ab? Uns drei gibt es nur im Dreierpack. Von unten nach oben spürst du das Feeling. Hat dich auf zu träumen, also don't stop dreaming.
Sascha und Kai treffen sich morgens vor der Schule. Sie sind befreundet und teilen ihre Gedanken miteinander.
Naja, don't stop dreaming. Du weißt doch, in meinem Kopf sind immer so viele Filme und alles ist so abgespaced und völlig losgelöst.
Oh, wir müssen eigentlich mit diesen Text
von... Don't Stop Dreaming ist ein Theaterstück von Kindern für Kinder. Sie haben die Texte geschrieben, die Ausstattung gestaltet und Regie geführt. Der 13-jährige Yunis ist einer von 9 Kindern in der Regiegruppe.
Wie soll der Text umgesetzt werden, konkreter? Wie soll das und das ausgesprochen werden? Womit soll die und die Person dann und dann interagieren? Halt hauptsächlich, wie Dinge gesagt werden, beziehungsweise wie Dinge bewegt werden.
In der Ausstattungsgruppe sind all diese Dinge entstanden, aus Pappe, verschiedenen Stoffen und Farben. Die Kostüme haben sich die Kinder im Theaterfundus zusammengesucht. Helene ist 12 Jahre alt und mag es zu zeichnen und zu gestalten.
Also ein Charakter trägt zum Beispiel eine Latzhose und ein anderer trägt zum Beispiel so Burgerschuhe. Die sehen halt aus wie so ein Burger, so Hausschuhe, und die haben halt so Augen und die sind witzig.
Auf der Bühne steht eine alte Hollywood-Schaukel. Sie ist mit Schleifen, Kissen und Zacken aus Wollfilz bunt beklebt. Viele selbstgestaltete Gegenstände befinden sich auf der Bühne und kommen nach und nach zum Einsatz. Der Kopf einer Schaufensterpuppe wird für ein Schattenspiel gebraucht. Große Augen aus Pappe lehnen an einem Servierwagen, der gefüllt ist mit Requisiten wie selbstgebastelte Pandamasken und Glitzerperücken.
Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin.
Ich weiß es.
Eine bunte Collage aus Bildern und Texten über Ängste und Träume ist entstanden, kreiert und umgesetzt von Kindern. Eine neue Erfahrung auch für den 12-jährigen Fiete aus der Regiegruppe.
Ich find's ganz lustig, weil ja, eigentlich ist es immer so, dass Erwachsene mir Anweisungen geben und jetzt kann ich das mal machen. Also die versuchen dann, das auch umzusetzen. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir die Chefs sind, sondern wir sind eher so ein bisschen befreundet.
Mathilda hat nicht nur das Bühnenbild mitgestaltet, sondern auch noch Choreografien erdacht. Sie findet, das Experiment Kinder machen Theater ist gelungen.
Kinder sind einfach so kreativ, sie haben so viele Ideen. Es sollte es auf jeden Fall viel öfter geben, weil es bringt auch richtig doll raus, was Kinder können.
Sagt dieses Mädchen, die macht mit bei Don't Stop Dreaming. Die Premiere heute ist ausverkauft. Weitere Termine gibt's aber schon morgen, übermorgen und dann wieder im Juli. Zu finden im Gripstheater. Und da sind wir schon wieder beim Wetter in Berlin und Brandenburg. 23 Grad meldet Brandenburg an der Havel. 24 Grad in Cottbus. Und 24 Grad in Berlin. Der Himmel blau, ein paar schöne Wetterwolken und der Wind weht böig aus Nordost. So bleibt das. In der Nacht dann wolkenlos und es könnte frisch werden. 12 bis 6 Grad, sagen die Meteorologen voraus. Freitag wieder volle Sonne und es werden bis zu 27 Grad. Und Sonnabend und Sonntag ebenfalls volle Sonne. Da geht's dann schon ran an die 30 Grad. Könnte man ja schwimmen gehen. Wenn Sie mögen. Ich sag Ihnen mal die Wassertemperaturen. 19 Grad durch die Bank meldet Brandenburg, nur der Zeutener See 20 Grad und Wannsee, Müggelsee, Teglersee 17, 18 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Ja, da guckt meine Aufnahmeleiterin ganz erschreckt und Ingo Janssen, ja, der lacht. Nee, du gehst rein, ne? Du gehst rein.
Ich gehe immer rein, definitiv. Aber erstmal müssen wir den Baustellenstau hinter uns lassen.
Bitte.
Auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Havelland ab Großkreuz 30 Minuten plus, in Richtung Werder ab Potsdam Nord 20 Minuten extra. Große Probleme auf der A12 Richtung Frankfurt-Oder. Nach einem Unfall ist die Autobahn zwischen Storkow und Fürstenwalde West gesperrt. Vorsicht in Potsdam auf der Nutestraße zwischen Berliner Straße und Humboldtbrücke liegen Gegenstände auf der linken Spur. Nach Berlin die A100, hier staut es sich in Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz. Länger dauert es deshalb auch auf den Straßen entlang des Stadtrings. Ja, und weitere Stauschwerpunkte in der Innenstadt rund um Alex, Schlesisches Tor und die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt.
Und jetzt wird es 17 Uhr. Schönen guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Flugexperten sagen, die gefährlichsten Minuten bei einem Flug sind der Start und die Landung. Ist die Maschine erstmal in 10.000 Metern Höhe, dann müsste das eigentlich alles ganz geschmeidig laufen. In Indien ist eine Maschine kurz nach dem Start abgestürzt. Ingo Janssen hat die Nachrichten.
Nach dem Flugzeugabsturz in Indien ist die Lage noch unklar. Der Polizeichef der Stadt Ahmedabad hat erklärt, es gebe keine Überlebenden und außerdem Todesopfer am Boden. Dagegen hat die Fluglinie Air India mitgeteilt, verletzte Passagiere seien in Krankenhäuser gebracht worden. An Bord der verunglückten Maschine von Air India waren offiziellen Angaben zufolge 242 Menschen. Die meisten haben die indische Staatsangehörigkeit, viele aber auch die britische. Das Flugzeug war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet von Ahmedabad gestürzt und explodiert. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch in Kiew der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte der SPD-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Wenn das zusätzliche Geld vom Bundestag beschlossen werde, dann stelle Deutschland damit in diesem Jahr insgesamt rund 9 Milliarden Euro zur Verfügung. Zugleich hat Pistorius klargestellt, dass die Bundesregierung derzeit keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew plant. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Für das ARD-Studio Teheran, Pia Masochak.
Der Iran plane eine dritte Anlage an einem sicheren Ort, zusätzlich zu den beiden bestehenden, so Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Außerdem werde man die für die Anreicherung notwendigen Zentrifugen am Standort Fordow erneuern. Zugleich veröffentlichte die Regierung vermeintliche Belege für ein israelisches Atomwaffenprogramm. Damit reagiert die Führung in Teheran auf eine Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Die IAEA hatte am Donnerstag offiziell festgestellt, dass der Iran seine Pflicht zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verletze. Grund dafür ist, dass der IAEA seit längerem nicht ausreichend Zugang zu den iranischen Atomanlagen gewährt werde.
Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition hat die CDU-Politikerin gesagt, es gehe darum, durch digitale Steuerung